Ja, schönen guten Morgen nochmal auch von meiner Seite. Ich wurde gebeten, ganz kurz was zu mir selbst zu sagen. Also gut, mein Name, der ist schon gefallen. Wir kommen aus Schoken. Ich bin seit dieses Jahr, werden es 28 Jahre, glücklich mit Beatrice, meiner Frau, verheiratet. Seit 28 Jahren lebe ich jetzt auch in Sachsen. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, warum ich dann als eigentlicher Fischkorb jetzt Sachse geworden bin. Ich weiß nicht, ob man nach 28 Jahren schon sagen kann, man ist Sachse oder Erzgebirgler, wie lange man dann bis zur echten Einbürgerung braucht, weiß ich nicht. Wir haben 4 Kinder. Das erste Enkelchen ist seit letztem Jahr da und das zweite Enkel ist in der Anlieferungsphase. Ja, ich bin mit 19 Jahren Christ geworden und Gott ist mir begegnet, vor allem durch einen guten Freund, und der hat mich versorgt mit guter Literatur von Wort und Wissen, also die Auseinandersetzung immer zwischen Glaube und Wissenschaft. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, ich bin Zahntechniker, aber trotzdem interessieren mich solche Themen, und das war eben der Weg, den Gott gebraucht hat bei mir, um mich zu sich zu ziehen, dieser Zugang. Ja, das Thema heute, es wurde schon genannt, die Erschaffung des neuen Menschen, Transhumanismus, Genderideologie zum Geschlecht von Mann und Frau, habe ich gehört, ja gerade nächste Woche soll da fast so ein ähnlicher Vortrag laufen dann. Kann ich das vielleicht ein bisschen kürzer fassen? Und Eugenetik aus christlicher Perspektive. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an den doch wilden Wahlkampf in den USA vor gut 2 Jahren war das gewesen, wo dann Trump ja seinen Posten verloren hat. Und in dieser Zeit oder kurz bevor das losging, als die Kandidaten der einzelnen Parteien aufgestellt und gewählt wurden, da war auch jemand unterwegs gewesen mit so einem etwas eigenartigen Fahrzeug, also mit so einem Wohnmobil. Die sind immer in den USA ein bisschen größer wie bei uns. Sieht ein bisschen aus wie ein Sarg, soll auch aussehen wie ein Sarg und obendrauf ein Blumenkranz. Und der Mann, der damit unterwegs war, steht obendrauf. Joltan for President, Upgraded America. Und vielleicht kann man das lesen. Vielleicht kann man es auch nicht lesen, was dran steht an diesem Bus. Das ist der Immortality Bus, also der Unsterblichkeitsbus. Dieser Joltan ist Transhumanist, also einer der Führenden in den USA und auch ein sehr fanatischer. Und sein Werbespruch war gewesen: Der Tod kann bei ausreichender Finanzierung in 8 bis 12 Jahren beseitigt werden. Also ein bisschen typischer amerikanischer totaler Optimismus. Mit Geld kann man irgendwie alles lösen. Interessanterweise, ich vermute mal, die meisten von uns werden von diesem Mann nie etwas gehört haben. Trotz dieser doch sehr mutigen Behauptung, vielleicht auch sehr interessanten Behauptung, ist er doch nicht irgendwie auch nur annähernd in den Genuss einer Kandidatur für seine Partei gekommen. Ja, warum dann sich überhaupt mit diesem Thema befassen? Wenn dieser Mann ja keine Chance hatte, wenn Humanismus scheinbar doch von der Bevölkerung nicht so angenommen wird, warum sich als Christ damit beschäftigen. Das Thema, denke ich, ist für uns von daher interessant, weil uns der Transhumanismus seit vielen Jahren schon begegnet, obwohl wir das vielleicht manchmal gar nicht so direkt bemerken. Und immer wenn wir mit solchen Weltbeglückungsfantasien gegenübergestellt werden, dann sind wir als gelernte DDR-Bürger ja eigentlich, gehen da bei uns schon ein bisschen die Alarmglocken an. Und da merken wir, da will jemand was Gutes von uns, für uns besser gesagt, und da werden wir skeptisch. Und vor allem auch als Christen sollten wir skeptisch werden, weil ja eigentlich mit dieser Aussage, mit seinem Werbespruch, den er hier ausgesprochen hat, er doch vollkommen konträr steht zu dem, was wir als Christen glauben. Und da sollten wir dann, denke ich, schon doch aufmerksam sein, was wird uns hier für ein anderes Evangelium verkündigt? Wenn uns nämlich die Bibel gesagt, im Gegensatz zu diesem Joltan, im Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und jetzt kommt also jemand daher, der sagt, wir müssen nur viel Geld und viel Technologie in die Hand nehmen, dann wird dieser Fluch, der auf der Menschheit lastet, also das Altwerden, das Sterben und so weiter, dann können wir das selber beseitigen. Also es ist ein vollkommen anderes Evangelium, wenn wir sagen, nein, es braucht dazu Jesus Christus, der Herr über Tod und Leben ist, um uns von diesem Fluch zu befreien. Was ist das überhaupt, Transhumanismus? Es hört sich ja erstmal sehr positiv an, mir kommt ja das Wort Humanismus drin vor. Und ja, wir kennen das, Trans, das kommt aus dem Lateinischen hinüber, darüber hinaus, und Humanismus, Streben nach Menschlichkeit. Der Mensch steht also im Mittelpunkt der Betrachtung des Handelns und nicht mehr Gott. Das ist schon das Problem, was Martin Luther damals hatte, als er sich auch mit Erasmus von Rotterdam auseinandergesetzt hat, mit dem Humanismus dieses Menschen, dass also nicht mehr Gott das Zentrum ist, sondern der Mensch immer mehr in das Zentrum durch den Humanismus gerückt wird und Gott immer mehr an die Peripherie, an den Rand. Und mit dem Atheismus ist es dann so, dass Gott am Ende dann nicht nur an den Rand gerutscht ist, sondern ganz vom Tisch gefallen ist. Was sagt nun dieser Transhumanismus? Das sind Leute, die in der Regel eigentlich alles Atheisten sind, militante Atheisten. Und sie sagen, ja, der Mensch ist entstanden durch die Evolution, also hat sich von selber ohne einen planenden Geist dahinter irgendwie höher entwickelt und ist jetzt eben da. Aber der Mensch bleibt eben nicht stehen bei der Evolution, sondern sie geht weiter, die Evolution, die Höherentwicklung geht weiter. Der Mensch muss nicht so bleiben, wie er jetzt ist. Man soll also über die Grenzen des Menschen hinausgehen, den Menschen weiterentwickeln. Und nicht mehr der Zufall ist die Triebfeder für diese Höherentwicklung. Der Mensch betreibt ganz bewusst seine eigene Evolution. Durch Technologie vor allem. Und dieses Argument ist erstmal von daher ganz interessant, weil es eigentlich in gewisser Weise ja eigentlich sogar die Evolutionstheorie widerlegt. Weil auf einmal ist ja hier ein planender Geist, der Mensch selber verantwortlich, damit die Evolution vorwärts geht, wo man vorher immer dank Darwin behauptet hatte, nee, also einen planenden Geist, den darf es nicht geben, den braucht es überhaupt nicht geben, um die Evolution möglich zu machen. Und hier auf einmal sagt man, oh doch, es braucht doch einen planenden Geist, aber diesmal ist es eben der Mensch, der plant und vorantreibt. Der Mensch wird eigentlich dadurch zum Schöpfer seiner selbst. Und das ist eigentlich die höchste Form des Atheismus. Man könnte auch sagen des Satanismus, wenn man möchte. Das Ziel ist immer so die Erschaffung des Übermenschen. Auch das kennen wir aus der Geschichte. Den Übermenschen beim Nationalsozialismus oder auch im Kommunismus. Der neue Mensch, der geschaffen werden soll. Und hier taucht er immer wieder auf. Und der Transhumanismus ist eben auch eine solche sozialistische Bewegung. Er begnügt sich also auch nicht nur damit, die Menschen auf eine neue Qualitätsstufe zu heben, sondern er sagt, also wenn wir jetzt schon diese ganze Sache von alt werden und sterben und das Leben in den Griff bekommen können, dann werden wir so eine Kleinigkeit wie die gesellschaftliche Leben der Menschen auch in den Griff bekommen. Und da hat man ganz klare Vorstellungen, doch von oben herab, also durch eine Elite, die Gesellschaft zu strukturieren und nach seinen Vorstellungen zu prägen und zu formen und das Paradies auf Erden zu erschaffen. Der Mensch wird und damit macht sich selber zu Gott. Also die Höchstform eigentlich des Atheismus. Das ist eigentlich das, was wir ja schon im Garten Eden uns begegnet. Keinesfalls werdet ihr sterben, ihr werdet sein wie Gott. Also vollkommen frei. Vollkommen frei. Diese Illusion wird den Menschen vermittelt. Vollkommen frei ist aber in Wirklichkeit nur Gott. Der Mensch ist begrenzt. Das will der Mensch aber ohne Gott nicht akzeptieren. Wo kommt dieser Gedanke eigentlich her? Und da kommen wir zu dem nächsten Begriff Eugenetik oder Eugenik. Das ist nämlich der Vorläufer oder das ist vom Prinzip dasselbe, nur in einem anderen Gewand, mit einem anderen Namen. Eugenik ist Transhumanismus. Der Vorläufer. Geprägt ist dieser Begriff worden von Sir Francis Galton, einem Engländer. Und es war ein Gelehrter, er war ein Humanist. So wird zumindest von ihm gesagt. Und er hat von seinem Cousin das Buch gelesen, von Charles Darwin, über die Entstehung der Arten. Und von diesem Buch war er wahnsinnig begeistert, denn auf einmal konnte man sich die Welt erklären und auch die Menschen erklären, ohne dass auf einmal ein Schöpfer notwendig war. Man war also der Meinung, im Kampf um das Überleben setzt sich die am besten angepassten, die überlegenen Lebensformen setzen sich durch im Tierreich. Und Galton machte das ganz logisch. Naja, wenn der Mensch eigentlich auch nur ein schlaues Tier ist, dann können wir das ja auch auf den Menschen übertragen. Und er formulierte dann diesen Begriff Eugenik, das kann man so wie gutes oder edles Geschlecht sagen. Und er sagt, Eugenik ist eine Moralphilosophie zur Verbesserung der Menschheit, in dem die Besten und Klügsten zur Fortpflanzung ermutigt werden. Und diese Theorie, das wurde jetzt nicht irgendwie als Spinnerei abgetan, sondern die britische Aristokratie hat diese Idee der Eugenik sehr dankbar aufgenommen. Also sie waren wirklich dieser Meinung, mit dieser Theorie könnten sie ja ihre Daseinsberechtigung oder ihr Dasein berechtigen. Also wir Aristokraten stehen an der Spitze der britischen Gesellschaft. Und warum stehen wir dort? Weil wir die Besten und Edelsten sind. Wir haben uns in diesem Kampf der Menschen gegeneinander durchgesetzt. Wir stehen an der Spitze der Gesellschaft. Ja, und nicht nur in Großbritannien, sondern wir stehen eigentlich an der Spitze der Welt. Hier unten mal so die Landkarte zu Lebzeiten von Garden, was von diesem kleinen, winzigen Inselkönigreich eigentlich alles beherrscht wurde. Ein Großteil der Welt wurde von diesem kleinen Volk der Engländer beherrscht. Und da konnte man dann schon auf die Idee kommen und sagen, ja, das hängt wahrscheinlich dann doch damit zusammen, dass doch bei uns sich doch die Besten und Klügsten ja durch Fortpflanzung immer mehr konzentriert haben und wir darum auch einen Herrschaftsanspruch ableiten auf diese Welt. Garden gründete dann auch ein Institut für Eugenetik, das heute Garden-Institut heißt und immer noch besteht. Und dieser Gedanke der Eugenik, dass man also die Rasse reinhalten muss, wir kennen das jetzt, das Buch wurde gerade vorgestellt, ja, aus der Zeit des Nationalsozialismus aus Deutschland. Aber diese Idee, das ist wie gesagt ein alter Hut gewesen, das war damals und relativ schnell Stand der Wissenschaft gewesen. Gardens Idee wurde überall in der Welt von den Herrschenden aufgegriffen, weil sie sagten, damit können wir unsere Herrschaft legitimieren. Ob das in den USA gewesen ist, in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, wurde es aufgegriffen. Überall entstanden Institute für Eugenetik. Und schon vor Adolf Hitler war es in den USA so gewesen, dass man mit dieser Theorie begründete oder meinte, das Recht zu haben, zum Beispiel Alkoholiker, Straftäter, geistig Behinderte und so weiter, zu sterilisieren. In den USA sind vor Adolf Hitler schon 100.000 Menschen gewaltsam sterilisiert worden. Weiß kaum jemand. Wer sich für diese Thematik etwas mehr interessiert, den kann ich folgendes Buch nur empfehlen von Hermann Plopper, Hitlers amerikanische Lehre. Viele Ideen, die Adolf Hitler hat, hat er nur aufgegriffen. Was heißt nur aufgegriffen? Er hat sie aufgegriffen und vieles ja leider davon umgesetzt, was sich aber viele seiner Vordenker gar nicht so getraut haben. Und Plopper trägt hier sehr schön zusammen, wie überall in der Welt dieser Gedanke der Rassenhygiene, der Reinhaltung, dass eine edle Rasse sich nur durchsetzen und die Edelsten sollen sich durchsetzen und die anderen, die müssen wir klein halten und am besten ganz eliminieren. Das trägt er hier sehr schön in Anführungsstrichen zusammen. Ja, wir sind immer noch nicht ganz beim Transhumanismus, immer noch bei der Eugenik. Julian Huxley, der ist uns sicherlich bekannt, eher durch seinen bekannten Bruder, der dieses Buch verfasst hat, Schöne neue Welt. Lest das mal, da kommt euch eine Menge bekannt vor, was wir jetzt gerade um uns herum erleben. Das hat er in den 30er Jahren geschrieben. Und Julian Huxley, auch wieder jemand, ein radikaler Atheist, Darwinist und auch Humanist, der sehr viel geschrieben hat und zu seiner Zeit eine der angesehensten Persönlichkeiten war. Er war im Vorstand dieser britischen Eugenikgesellschaft gewesen. Hier seht ihr die Jahre, wann er dort im Vorstand war oder der Vorstand war. Der hatte Ideen gehabt, die kommen uns bekannt und irre vor. Und trotzdem wird dieser Mensch als ein edler Humanist bezeichnet. Also zur Verbesserung der Rasse, Frauen mit Sperma von Männern zu befruchten, die als geistig und körperlich überlegen gelten. Also man will ganz bewusst eine überlegene Rasse züchten. Sterilisation von Behinderten und Alkoholikern. Das kennen wir auch schon von den anderen. Wie gesagt, er war militanter Atheist gewesen. Heute ist die Gotteshypothese wissenschaftlich nicht mehr haltbar, hat ihren Erklärungswert verloren und wird zu einer intellektuellen und moralischen Belastung für unser Denken. Vor allem den letzten Teil fand ich interessant, zu einer moralischen Belastung. Wann ist jemals das Christentum zu einer moralischen Belastung geworden? Ich denke eher im negativen Sinne, aus seiner Sicht ist es zu einer moralischen Belastung geworden, weil durch Christus ja die eigentlich geschützt werden, die er nicht als schützenswert sieht. Das, was Christus getan hat, sich den Kranken, den Niederen der Gesellschaft, wie man vielleicht sagen würde, zuzuwenden, das Schwache, dem Schwachen sich zuzuwenden, das sieht ja Huxley als das an, was eigentlich ausgemerzt werden muss. Aber in Christus wendet sich Gott ja gerade diesen Schwachen zu. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, sich dem Schwachen zuzuwenden. Ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Christus. Und wir erleben ja zurzeit gerade in unserer Gesellschaft eine Umdefinition dieses, wir halten uns zwar immer noch für eine sehr christliche Gesellschaft oder vielleicht eher humanistische, aber die Botschaft ist ja nicht mehr, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern zurzeit heißt es ja eher, fürchte deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, bleibt schön weg von mir, also haltet bitte die 1,50 Meter Abstand hier ein, wenn das geht. Und dieser Mann mit dieser Einstellung wird Mitbegründer und erster Direktor der UNESCO. Würden wir den da unbedingt dazu mitmachen? Es war mit einer seiner Ideen gewesen, die UNESCO zu gründen. 1946 schreibt er dann ein Büchlein, worum es nochmal um diese UNESCO geht und Zweck und Philosophie der UNESCO. Auch wenn es völlig richtig ist, dass eine radikale Eugenikpolitik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird, wird es für die UNESCO wichtig sein, dafür zu sorgen, dass das Eugenikproblem mit größter Sorgfalt untersucht wird und dass die Öffentlichkeit über die anstehenden Fragen informiert wird, sodass vieles, was heute noch undenkbar ist, zumindest denkbar wird. Und unsere erste Aufgabe muss darin bestehen, den Begriff der erwünschten und unerwünschten Richtung der Evolution zu klären. Das schreibt er in einem Buch, worum es darum geht, wozu ist die UNESCO überhaupt da? Und vielleicht wird dem einen oder anderen jetzt auch klar, warum die UNO und auch ihre Unterorganisation, die UNESCO ist ja solch eine Unterorganisation, so vehement für Abtreibung ist, für Geburtenkontrolle, für den ganzen LGBT-Quatsch und pro Transgender. Ja, die Wurzeln wurden dort eben schon gelegt. Jetzt kommen wir endlich zum Begriff des Transhumanismus. Oder nochmal zurück, ganz kurz. Auch wenn es völlig richtig ist, dass eine radikale Eugenikpolitik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird. Warum sagt er das? Das ist 1946. Man hat also Hitler-Deutschland geschlagen, wo diese Eugenikpolitik also ganz hemmungslos ausgelebt und umgesetzt wurde. Aber man hat ja eigentlich selber diese Position vertreten, nur durch die Möglichkeit gehabt, das so umzusetzen. Deswegen war der Begriff der Eugenik mit der totalen Niederlage des sogenannten bösen Deutschland, dieser Begriff verbrannt gewesen. Man konnte den nicht mehr umsetzen, das, was man wollte mit diesem Begriff. Deswegen suchte man einen neuen Begriff. Und den meinte Huxley mit dem Begriff Transhumanismus gefunden zu haben. 1957 führte er ihn das erste Mal ein, aber der Inhalt ist vom Prinzip derselbe. Die Qualität der Menschen, nicht einfach ihre Zahl, muss unser Ziel sein. Die Qualität der Menschen, nicht ihre Zahl. Und daher ist eine gezielte Politik nötig, um zu verhindern, dass die aktuelle Flut des Bevölkerungswachstums alle Hoffnungen auf eine bessere Welt zerstört. Also es vermehren sich die Falschen und von diesen Falschen gibt es eben auch noch viel zu viele. Die menschliche Spezies kann, wenn sie es möchte, über sich selbst hinauswachsen. Nicht nur sporadisch, sondern als Ganzes, als Menschheit. Wir brauchen einen Namen für diesen neuen Glauben. Vielleicht passt Transhumanismus ganz gut. Der Mensch bleibt aber sich selbst durch Verwirklichung neuer Möglichkeiten von seiner und für seine menschliche Natur überwindet. Ja, und womit dachte man das eben zu tun? Es ging damals schon los zu seinen Lebzeiten, dass doch die technischen Möglichkeiten mit der Entdeckung der DNA und so weiter ganz neue Möglichkeiten eröffnet wurden. Und man hofft also vor allem durch technische Dinge die Begrenztheit des Menschen, das Altern, das Krankwerden und das Sterben am Ende ausrotten zu können irgendeinmal. Also man kann zum Beispiel über Genanalyse feststellen, wo liegt das Problem überhaupt, wo liegt eine bestimmte Krankheit. Und über Gentherapie denkt man dann, ja, diese Ursache beheben zu können. Aber wo fängt man an und wo hört man auf? Wo sind die Grenzen? Ich komme nachher noch zu einem Beispiel. Wenn wir also krank werden, die Möglichkeit, die gibt es ja jetzt schon, das ist auch etwas sehr Gutes. Also der Übergang bei vielen Dingen ist hier auch fließend. Das Züchten von Zellen und zum Beispiel, seit neuestem schafft man es also aus Eigenhautstückchen, Haut zu züchten, also das ist besonders gut, also für Leute, die also Verbrennungen haben, dann hat man nicht solche Abstoßungsreaktionen. Man kann also mit seiner eigenen Haut versorgt werden, die wird also richtig gezüchtet und in jeder gewünschten Größe und Form. Und die kann dann auch durchblutet werden und so weiter, das ist alles gar kein Problem. Das sind gute Sachen. Aber der Traum ist, dass man eben doch irgendwann ganze Organe züchten kann, ganze Körperteile, vielleicht irgendwann mal einen ganzen Körper. Und wenn der Mensch dann alt und schwach geworden ist, wie man das auch immer machen möchte, aber es gibt solche Theorien schon, naja, dann setzt man den Kopf von einem alten, krank gewordenen auf den anderen rüber. Oder man glaubt davon, dass man eigentlich von dem Menschen, man hat ja die Erbinformation, einen Klon erzeugt, also ein Duplikat, also ähnlich wie bei unseren Erdbeeren, also wie so ein Ausläufer, ein identisches Duplikat erzeugt. Und dort dann, wie man sich das auch immer vorstellt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, denn den Geist des Menschen, an dem man glaubt man ja sowieso nicht, aber das Gehirn in irgendeiner Art und Weise oder das, was er weiß oder was man als Materialist denkt, was den Menschen ausmacht, in diesen neuen Körper herüber zu transformieren. Und das kann man eben so oft machen, wie man möchte und dadurch denkt man, ewiges Leben erreichen zu können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, also künstliche Körperteile herzustellen. Auch das wird heute schon genutzt, das ist auch eine wunderbare Sache. Dieses junge Mädchen hier hat durch eine schwere Krankheit, hat sie ihre beiden Unterarme verloren. Und jetzt hat man ihr Prothesen gemacht und durch die Ansteuerung, durch ihre Muskeln, kann sie diese künstlichen Hände auch bewegen. Das ist ein Segen für dieses Kind. Und auch wir kennen das ja sonst, auch was wir, es gibt künstliche Herzen, also die das kranke Herz des Menschen unterstützen können, damit man weiterleben kann. Alles das ist gut und vernünftig. Aber wie schon gesagt, der Transhumanismus kennt dort keine Grenzen. Er sagt, naja, vielleicht schaffen wir es irgendwann einmal einen mechanischen Menschen, also vom Prinzip eigentlich einen Roboter zu erzeugen, indem wir dann wie in einem Computer das Gehirn hochladen können und die Menschen damit auch unsterblich machen. Also verrückte Fantasien. Oder mehr so dieses Zwischending, Gehirnimplantate. Auch das gibt es schon. Zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, die können über solche Gehirnimplantate durch elektrische Stimulation, können sie ihren Tremor, also dieses Zittern und so weiter, besser kontrollieren und steuern. Aber es gibt eben auch viel weitergehende Gedanken, dass man also durch solche Gehirnimplantate die Menschen vernetzen kann, ihnen Gedanken eingeben kann und so weiter. Komme ich nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Ja, wenn der Mensch sich nicht als Geschöpf Gottes sieht, sondern nur als eine Möglichkeit, seine eigenen Vorstellungen und Wünsche umzusetzen und seine Empfindlichkeiten, dann ist natürlich auch bei dem Thema Geschlechtsumwandlung keine Grenze gesetzt. Da kann es hin und zurück in alle Richtungen immer wieder gehen. Der Transhumanismus wird das nie als unmoralisch beurteilen, weil der Mensch selber der einzig maßgebende Standard ist. Gott, der eine Moral gibt, der einen Standard setzt, den gibt es nicht. Und das allerletzte ist Kryonik. Das hebe ich mir noch mal ein bisschen auf. Den guten Herrn kennen wir sicherlich alle. Auch ein sehr radikaler Vertreter des Transhumanismus, Elon Musk, der reichste Mann der Welt. Tesla-Fahrer, weiß ich nicht, wie viele hier unter uns sind, die es bisher geschafft haben. Und er möchte eben solche Gehirn-Computerschnittstellen bei Menschen einbauen. Und er sieht das vor allem vor eben für Leute, die zum Beispiel gelähmt sind. Gehirn-Computerschnittstelle, die es gelähmten Benutzern ermöglicht, ein Smartphone schneller mit ihrem Verstand zu benutzen als jemand, der seine Daumen benutzt. Also man schaut dann nur noch auf die Oberfläche des Smartphones drauf und steuert es damit. Man braucht nicht mehr seine Hände benutzen. Aber es gibt eben auch die Idee, dass man sagt, naja gut, wenn ich jetzt schon das Smartphone mit dem Gehirn vernetzt habe, dann kann ich ja versuchen, über das Smartphone vielleicht auch mehrere Gehirne miteinander zu vernetzen. Beziehungsweise über das Internet. Also, dass man eigentlich vom Prinzip Menschen wie in so einer Cloud, das kennen wir vielleicht auch schon vom Computer, miteinander verbindet, dass man darüber Gedanken austauscht. Man denkt darüber, naja, da können wir ja vielleicht eine Superintelligenz schaffen, wie ein Supercomputer. Wenn alle Menschen da mit drin vernetzt sind, dann können wir doch unwahrscheinlich viele dolle Gedanken bündeln und verknüpfen. Aber wir müssen bedenken, bei all diesen im ersten Moment vielleicht positiv sich anhörenden Gedanken, technische Dinge funktionieren immer in zwei Richtungen. Das erleben wir schon mit dem Smartphone. Wir können es uns ja fast gar nicht mal vorstellen, ohne das Ding aus dem Haus zu gehen. Ohne dass wir körperlich mit ihm verbunden sind. Haben doch viele von uns, wenn sie das Smartphone nicht dabei haben, sowas ähnliches wie so ein Amputationsschmerz. Und wir merken, wir haben uns so daran gewöhnt und man nutzt es auch aus bei uns. Wir müssen doch gar nicht so körperlich verbunden sein direkt. Noch sind wir dort das Smartphone und dort mein Körper. Und trotzdem sind wir so eng mit diesen Dingen verbunden. Und diese Dinge wirken in zwei Richtungen. Wir geben etwas darin ein, wir verschicken Nachrichten. Wir sind aber über diese Dinge eben auch kontrollierbar. Alles, was du in dein Handy eingibst, alles, was du dort reinschreibst, wird immer irgendwo gespeichert, ausgewertet. Du wunderst dich dann, wo dann die komische Werbung herkommt und so weiter. Es ist alles darauf angelegt. Aber alles, was du dort reinschreibst, ist etwas Persönliches von dir. Du machst dich ausspähbar und kontrollierbar. Und wenn wir uns daran gewöhnen, diese Dinge überall einzusetzen, das ist natürlich unheimlich bequem. Aber wir kommen in eine Abhängigkeit, aus der wir kaum noch rauskommen. Das merken wir jetzt schon. Versuch mal, in die Geschäfte reinzukommen, wenn du dein Smartphone mit diesem komischen Pixel nicht drauf hast. Ja? Und so kann man also relativ bequem eine Gesellschaft kontrollieren, ohne dass jetzt hier schon eine Verbindung mit dem Körper stattgefunden hat. Diese Dinge mit Chip und so weiter, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das genügt schon, was wir haben. Elon Musk hat eben diese zwei Firmen, einmal diese Firma Neuralink, die ist jetzt eben bekannt geworden dadurch in den letzten Tagen. Er macht ja zurzeit Versuche damit, also die Tiere, wo man dann das ausprobiert, wo es auch schon funktioniert, also wo Affen mit ihren Augen und so weiter diesen Cursor steuern können, die werden, wo unter fürchterlichen Bedingungen gehalten sind, viele gestorben und so weiter, und da ist jetzt der Tierschutz eben auf die Pelle gerückt. Das ist diese Firma Neuralink, die diese Gehirnsensoren herstellt und entwickelt, und dann hat er noch eine andere Firma, Starlink. Starlink ist die Firma, die 42.000 kleine Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen möchte. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, kann man abends beobachten. Letzte Woche sind über 40 davon abgestürzt. Er möchte also ein permanentes Internet aufbauen, überall auf der Welt, um erreichbar sein. Überall, wo du dich bewegst, kannst du ins schnelle Internet rein. Das wird für den einen vielleicht sehr bequem sein. Aber wie gesagt, es funktioniert nur in beide Richtungen. Du bist auch überall kontrollierbar. Also hier kommen auch wieder diese Allmachtsfantasien zum Tragen der Großen und Mächtigen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Schöne neue Welt. Dieses Buch, da kommt etwas vor, was hier auch zu sehen ist. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Im ersten Moment etwas eigentlich sehr, sehr Positives. Es ist eine künstliche Gebärmutter. Die wird zurzeit, also auch mit Förderung der EU, mit einigen Millionen, auch in den USA, werden solche Projekte unterstützt. Der Gedanke ist einfach dabei, dass man sagt, viele Frühchen, die sehr zeitig geboren werden, die haben kaum eine Chance zu überlegen. Und wenn wir die Lebensbedingungen so ähnlich wie dem am besten gestalten können, wie es eben in der Mutter ist, dann haben auch Kinder, die sehr zeitig geboren werden, eine Chance zu überleben. Ich hoffe, ich erzähle jetzt als Mann jetzt nichts Falsches. Ich war immer bloß dabei gewesen bei der Geburt. Ich habe selber nie eine Schwangerschaft durchgemacht. Aber wir schaffen es heutzutage, also dass Babys, die 21. Woche schafft man schon durchzubringen, aber unter sehr, sehr schweren Bedingungen, es sterben viele noch. Und man hofft eben, dass man den Prozentsatz dieser Babys, die so zeitig auf die Welt kommen, noch erhöhen kann. Und deswegen entwickelt man solche künstliche Gebärmutter hier. Und im Tierversuch funktioniert das schon. Ihr seht hier also das Lämmchen, also das größer wird, dann wächst ihm auch ein Felch und so weiter. Also das, was in dem Tier angelegt ist, findet in der künstlichen Gebärmutter, funktioniert das. Und das möchte man eben gerne auch beim Menschen umsetzen. Wie gesagt, also eigentlich eine sehr segensreiche Idee. Mal sehen, was dabei rauskommt. Aber jetzt kommen auch hier schon wieder die Transhumanisten auf den Plan und auch andere Gruppen treten auf den Plan. Zum Beispiel die von Natur aus keine Kinder bekommen können, also wie zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare. Die sagen, naja, dann kaufen wir uns irgendwo einen befruchteten Embryo. Der Gedanke ist ja, dass man immer weiter Richtung Befruchtung, also diesen Zeitraum, den der Embryo normalerweise im Körper seiner Mutter zubringt, immer mehr verkürzen kann. Also wir haben es jetzt schon fast geschafft, über die Hälfte der Zeit, der normalerweise ein Baby im Bauch ist, auch außerhalb durchführen zu lassen. Also die wichtigsten Zeiten eigentlich, die Befruchtung und ja, über 20 Wochen der Schwangerschaft, finden schon außerhalb oder können schon außerhalb des Körpers stattfinden. Und hier ist eben auch der Punkt, wo die Transhumanisten sagen, also hier können wir doch sogar eine Versöhnung finden zwischen den Christen und den Abtreibungsgegnern. Sie sagen, naja gut, wir nehmen uns diese abgetriebenen Kinder an und die kommen dann da rein und ziehen sie auf. Und hier treten dann auch wieder ganz neue ethische Fragen auf. Dann gibt es auf einmal wirklich Kinder, die keine Eltern haben. Wer hat dann das Recht, diese Kinder aufzuziehen? Unter welchen Werten werden sie aufgezogen? Wenn das vielleicht auch sogar Kinder sind, die vorher vielleicht eine Gentherapie hatten, weil man bestimmte Erbkrankheiten ausgeschlossen hat, dann geht es vielleicht so ähnlich wie bei solchen Produkten von Monsanto, wo also das Saatgut rechtlich geschützt ist, dass man sagen kann, ich habe hier einen Anspruch auf dieses Kind. Es ist mein Produkt, dass die Firma XY sagen kann, wir haben dieses Kind gentechnisch manipuliert zu seinem Nutzen, es bekommt bestimmte Krankheiten nicht mehr, damit ist es aber auch unser Eigentum. So, solche Dinge sind überhaupt nicht geklärt. Und es ist interessant, auf was wir hier eigentlich zusteuern. Das habe ich eben schon mal ganz kurz angesprochen, Gentherapie. Dieser Mann kam 2018, ein Chinese, ich sage den Namen mal nicht, weil ich den sowieso nicht richtig rausbringe. Er hat unerlaubt eine Gentherapie durchgeführt, also bei ein Paar eine künstliche Befruchtung durchgeführt. Der Vater war HIV-positiv gewesen. Und er hat bei den Embryonen, die eingesetzt wurden, das Genmaterial dieser befruchteten Einzelle so manipuliert, dass diese Andockstelle hier unten, wo der HIV-Virus andockt an der Zelle, dass die Erbinformation für dieses Rezeptorprotein, dass der mit einer sogenannten Genschere aus der Erbinformation des Embryo rausgeschnitten, beziehungsweise aus der befruchteten Eizelle rausgeschnitten wurde. Bei einem hat es geklappt, beim anderen Zwilling hat es nicht so richtig geklappt. Im ersten Moment könnte man ja sagen, das ist ja wirklich eine wunderbare Idee. Dieses Kind kann höchstwahrscheinlich dann später mal nicht an HIV erkranken. Und gibt es andere Möglichkeiten, als durch sowas sich vor HIV zu schützen? Aber wo fangen wir an und hören wir auf? Wenn wir auf einmal beginnen, uns zu sagen, also das wollen wir im Erbgut haben und das wollen wir nicht im Erbgut haben. Wir merken, das ist so ähnlich wie der Zauberlehrling, dass wir hier etwas lostreten, was kaum noch beherrschbar sein wird. Da beginnt ein Wettrennen in der Welt, was wahrscheinlich schon längst stattfindet, wir bekommen es noch nicht mit. Und der Stern schrieb damals dann auch, wenn Menschen Gott spielen. Schon berechtigt diese Frage, ja, also dass man also diese Chinesen kritisiert hat, diesen Mann, der ist dann auch verurteilt worden, entlassen worden und so weiter. Aber diese Frage, warum stellen wir sie uns denn nur hier, an dieser Stelle? Segen und Fluch der Technologie. Francis Fukuyama, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, der Transhumanismus ist die gefährlichste Idee der Welt. Alle technischen Mittel der Selbstverbesserung, die der Transhumanismus vorschlägt, haben einen furchtbaren moralischen Preis. Und ich möchte jetzt mal sagen, das ist gar nicht so sehr weit weg von uns. Ja? In Dänemark zum Beispiel, seit 2017 gibt es die Möglichkeit, dass Frauen, die schwanger sind oder Eltern, die Pränataldiagnostik über das Blut kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und da war es dann so gewesen, dass 97% der Eltern dieses Angebot angenommen haben. Der Test, der bis vor kurzem auch in Deutschland noch bezahlt werden musste, wurde hier eben also kostenlos angeboten und das haben so gut wie alle Eltern angenommen. Und das Resultat war, 95% der Babys, die mit Positivtest auf Down-Syndrom getestet wurden, wurden eben abgetrieben. Es gab in Dänemark und Island Jahre, wo es keine Downies gab. Und ich will jetzt das nicht schön malen oder schöner malen, als es ist, aber auch es ist sicherlich nicht leicht für Eltern, wenn sie wissen, unser Kind hat dieses Syndrom und man wünscht und hofft sich sicherlich etwas anderes, aber es ist eben auch Leben und es ist Leben, was Gott gibt. Und wer hier an dieser Stelle, an die Stelle Gottes tritt, der lädt eine Last auf sich, die er eigentlich als Mensch eigentlich nicht tragen kann. Und so ist es immer wieder, dass doch in der Technologie, die wir haben als Menschen, die hervorragend ist und doch reißen sie oft ein moralisches Loch auf, was wir oft nicht stopfen können. Gerade auch zum Beispiel in der Intensivmedizin tut sich eigentlich auch ein Dilemma auf. Ja, wir können mit Leben erhalten, Menschen, die einen schweren Unfall hatten, die schwer erkrankt sind und so weiter, mit Herz-Lungen-Maschinen und all diesen Dingen. Aber was ist, wenn diese Menschen dann nicht mehr von diesen Dingen loskommen? Wenn wir eben Lebensfunktionen technisch übernommen haben und sie ohne diese Geräte nicht mehr leben können. Und wir merken dann auf einmal, da haben wir ein Problem zu definieren. Ja, wann beginnt eigentlich dieses Leben? Wann hört es auf? Wann darf ich solch eine Maschine ausschalten, ohne mich zum Mörder zu machen? Oder auch die Frage bei der Organspende. Dadurch kann vielen Menschen wunderbar geholfen werden, aber doch wirft es die Frage auf, vorher, ich muss eigentlich einem sterbenden Organe entnehmen, viele Organe, also die Nieren zum Beispiel oder so. Hornhaut und so weiter, die kann man auch von einem verstorbenen Menschen doch nutzen, einige Zeit nach dem Tod. Aber wann ist ein Mensch überhaupt tot? Und wir merken, wir lösen ein Problem und reißen eigentlich ein anderes auf. Ja, jetzt komme ich zu diesem eigenartigen Begriff, Kryonik, der vorhin schon mal gewesen ist. Hat jemand eine Vorstellung, was das ist? Einführen, ne? Also das Kryonik kommt von Kryos, also griechisch für Kälte, für Eis. In solchen Tanks, da sind also bis zu 6 tote Menschen eingefroren bei kuscheligen 196 Grad. Und diesen Service kann man für eine Handvoll Dollars, also ungefähr 200.000 Dollar bekommen, kann man sich, also na lebenslang ja nicht, aber todeslang einfrieren lassen. Eigentlich ist es eigentlich sehr demaskierend für den Transhumanismus, dass man sagt, also wir haben jetzt zwar keine Möglichkeiten, dich von Alter, von Tod und Krankheit zu heilen, aber irgendwann später, da wird es diese Technik geben. Und bis dahin frieren wir dich ein. Garantiert. Also für den kleineren Geldbeutel ist es auch möglich, sich nur den Kopf einfrieren zu lassen. Aber es gibt auch Leute, also es gibt dort zum Beispiel 20 Katzen, 15 Hunde und 3 Papageien und einen Hamster, die auf die Auferstehung aus dem Eis hoffen. Ja, dieser Vorgang, also man tauscht die Körperflüssigkeiten aus, wenn ein Körper einfriert, denn wir bestehen zum größten Teil aus Wasser. Die Eiskristalle, die dabei entstehen, die zerstören die Zellen. Einfrieren funktioniert bei einer einzelnen Zelle, bei ganz schnellem Einfrieren, aber einen ganzen Körper einzufrieren funktioniert nicht. Und deswegen muss man ganz zügig die Körperflüssigkeiten austauschen, sowas ähnliches wie Frostschutzmittel in den Körper einfüllen und anstelle des Blutes und den Körper dann eben eine längere Zeit herunterkühlen. Das ist hier dieser Vorgang. Ein bisschen erinnert er mich eigentlich an das, was die alten Ägypter gemacht haben. Und geistig steht ja eigentlich auch dasselbe dahinter. Man hofft auf eine Auferstehung dieses toten Leibes irgendwann in der Zukunft durch diese Götter oder beziehungsweise in diesem Falle ist es ja der Mensch, der Gott ist, an dem man glaubt, der ihn dazu befähigt, dass er irgendwann einmal auferstehen wird. Und als Beispiel wird aber angeführt, naja, sagt man, naja, aber guck mal, bei den kleinen Embryonen, die eingefroren werden, da funktioniert das doch auch. Es gibt die Möglichkeit, eingefrorene Embryonen oder Eizellen oder auch Sperma einzufrieren über viele, viele Jahre und dann nach einiger Zeit wieder aufzutauen und dann leben die wieder oder leben. Das funktioniert. Ja, also ein Beispiel hier aus den USA, diese Eltern konnten keine Kinder bekommen. Die Frau mit dem Baby auf dem Arm, die sind eigentlich vom Prinzip beide gleich alt. Der Embryo wurde vor 25 Jahren eingefroren, der Frau dann nach 25 Jahren eingepflanzt. Also stammt von einer anderen Frau. Und jetzt haben sie eben dadurch dieses Kind bekommen. Inzwischen haben sie ein zweites, da liegt sogar zwischen Einfrieren und Einpflanzen 28 Jahre. Also kann man fast sagen, also das Kind ist älter wie die Mutter. Aber wir merken, dieses Beispiel hinkt irgendwo. Dieses Beispiel hinkt, warum? Weil hier wird Leben eingefroren. Hier wird Leben eingefroren. Und es ist ein uraltes Gesetz. Nur ein einziges Mal beim Beginn der Schöpfung hat es nicht so gewesen, da wo unbelebte Materie in belebte Materie überführt ist. Und seitdem läuft es, dass Leben immer nur aus Leben kommt. Das heißt, wenn ein Körper einmal tot ist, da kann ich dann noch so viel Kühlflüssigkeit einfüllen oder was auch immer. Wir können ihn nicht wieder beleben. Es gelingt nicht. Hier wird den Menschen, die darauf hoffen, die da viel Geld ausgeben, wird eigentlich Pustekuchen verkauft. Ja? Also das ist der Wunsch ist der Vater des Gedanken. Aber das ist natürlich auch gewisserweise eine gewisse Logik, wenn ich keine Hoffnung habe, die über dieses Leben hinausgeht, dann greife ich danach, wenn ich es mir leisten kann. Und es gibt darüber mehrere Firmen, die solche Dinge betreiben. In Deutschland ist es verboten, weil es gegen das Friedhofsgesetz verstößt, Menschen so aufzubewahren. Es ist eigentlich von Anfang bis Ende meiner Meinung nach ein totaler Betrug am Menschen. Diese größte Firma, die das macht in den USA, Alcor, kann man es vielleicht lesen, Life Extensions Foundation, also Lebensverlängerungsstiftung. Hier wird das Leben wird nicht verlängert. Das wird den Menschen verkauft, dass das Leben verlängert wird. Was hier verlängert wird, ist die Zeit, wo der Mensch nicht verwest. Aber vom Leben wird hier überhaupt nichts verlängert. Und nicht ein einziges Mal konnte man bisher zeigen, dass es funktioniert. Und doch machen die Menschen es. Nicht ein einziges Mal hat man solch einen Menschen wieder aufgetaut und sagt, ja, in der Zukunft, da werden wir es können. Max Mohr, also das ist auch einer, in den USA, einer der führenden Transhumanisten, der hat ein Essay geschrieben und sehr interessant, was das für eine Geisteshaltung ist, dieser Menschen. Das Essay hat er genannt Lob des Teufels. Der Teufel, Luzifer, ist eine Kraft für das Gute. Luzifer verkörpert die Vernunft, die Intelligenz, das kritische Denken. Er steht gegen das Dogma des Gottes und alle anderen Dogmen. Er steht für die Erforschung neuer Ideen und Perspektiven im Streben nach Wahrheit. Sich solcher Menschen anvertrauen? Hier bekennt sich jemand eigentlich ganz bewusst zum Satanismus. Und in dieser Idee des Transhumanismus, also den Menschen nicht nur zu heilen oder bestimmte Gebrechen zu nehmen, sondern ihm eigentlich ewiges Leben verschaffen zu können. Das ist diese alte Lüge schon, die wir aus dem Paradies kennen, die wir aus der Bibel sehr gut kennen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Schlange sprach zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Keineswegs werdet ihr sterben. Das ist auch dieses Versprechen, was der Transhumanismus den Menschen macht. Keineswegs werdet ihr sterben. Ihr werdet leben können auf ewig. Und es muss sich nichts in eurem Leben ändern. Ihr müsst nicht umkehren. Ihr braucht keinen Christus. Es ist auch alles ohne ihn zu haben, dieses ewige Leben. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist das Versprechen, was der Teufel bzw. die Schlange den Menschen macht. Und was ist dann das Resultat? Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das ist alles, was sie bekommen auf dieses Versprechen. Also wir merken, der Teufel ist der totale Lügner. Er führt die Menschen immer in die Irre. Alle Versprechungen, die er ihnen gibt, hält er nicht. Das ist ein grundsätzliches Prinzip bei ihm. Ja? Und sie bekommen etwas, was sie eigentlich hätten fast schon selber wissen können, als sie nackt sind. Ja? Und deswegen ist es auch immer wieder wichtig, dass wir uns als Christen daran erinnern, dass wir das wirklich für unser Leben als eine Realität wahrnehmen. Beide Seiten, für eine Realität in unserem Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist wirklich das, was ich mit meinem Leben eigentlich verdient habe. Wir sind da vielleicht manchmal gar nicht mal darüber erschrocken, darüber, dass das so, wie ich ohne Gott gelebt habe, den Tod verdient hat. Aber dann kommt diese andere Seite. Aber, dieses Aber, was Gott eben dagegen stellt, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus und den Herrn. Es ist eine Gabe Gottes. Gott gibt dieses ewige Leben. Das ist nichts, was sich der Mensch aneignen kann, durch Intelligenz, durch Forschen und so weiter. Nein, das ist eine Gabe Gottes und das ist eine Gnadengabe Gottes. Er teilt sie zu, wem er möchte. Weil er Gott ist, weil er der Einzige ist, der frei ist, der souverän ist. Und ich denke, als Christen sollten wir an diesen Dingen immer wieder ganz besonders daran festhalten. Und so verrückt, wie das vielleicht ist, was wir jetzt vielleicht so vom Transhumanismus gehört haben, irgendwelche Spielereien von irgendwelchen verrückten Millionären, die nicht wissen, wo mit ihrem Geld und mit ihren Weltbeglückungsfantasien doch um die Welt reisen und die Menschen mehr oder weniger freiwillig in diese Dinge vielleicht reinzwingen wollen, so können wir doch als Christen doch auch einen Punkt daran bejahen, an dieser Sache. Der Tod ist ein Feind, der eines Tages besiegt werden muss. Das haben sie auch eingesehen. Also es ist nicht mehr so, wie früher der Atheismus gesagt hat, naja gut, mit dem Tod ist alles aus. Da hat man sich als Atheist eben abgefunden damit. Heute ist es eben so, der Transhumanist sagt, nein, nein, diese Grenze des Lebens, die wollen wir überschreiten. Wir wollen das auch haben, was die Christen haben. Und deswegen sagt Paulus im 1. Korintherbrief, denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet werden wird, ist der Tod. Und deswegen sind wir auch noch alle sterblich, obwohl wir das ewige Leben schon in uns tragen. Wir sehen bei dem Atheisten oder beim Transhumanisten auch etwas, was jeder Mensch in sich trägt. Diesen Hunger nach Leben, diese Sehnsucht, weiterzuleben. Diese Sehnsucht hat Gott in den Menschen hereingelegt, auch in den Menschen, der sich abgewandt hat von ihm. Und das sollte für uns auch ermutigend sein. An dieser Sehnsucht kannst du bei deinem atheistischen Freund anknüpfen Und kannst dir sagen, das ist das, was du dir wünschst und was du dir hoffst, das ist nicht irgendwie eine selbstgebastelte Fantasie, sondern es gibt wirklich diese Möglichkeit, ewig zu leben. Und das ist diese gute Botschaft, die Christus bringt. Und wir sollen es eben die Menschen, die den Blick wenden, so ähnlich wie damals die Jünger am Grab, da sagten die Engel ja auch zu ihm, was suchst du den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Also unseren Blick wenden hin zum Auferstandenen, nicht in das leere tote Grab rein, sondern hin zum Auferstandenen. Wir Christen glauben doch auch, dass der Tod bereits besiegt ist und durch die körperliche Auferstehung von Jesus Christus Realität geworden ist. Durch das, was Christus getan hat, sind wir Christen nie ohne Hoffnung. Wir können anderen von dieser Hoffnung erzählen und wir können auch so leben, dass wir diese Hoffnung haben, dass es nicht nur etwas ist wie Farbe, die an uns rangeklatscht wird, aber mit unserem Leben nichts zu tun hat, sondern das ist wirklich etwas, was uns ausmacht, diese Hoffnung, dass Christus den Tod besiegt hat. Für manche Transhumanisten mag diese Art und Weise auf die Auferstehung, wie wir Christen sie erwarten, vielleicht ja unspektakulär sein, weil wir nicht wissen, wann es sein wird. Wir haben selber keinen Einfluss auf diese Dinge und so weiter. Aber es ist doch nicht viel besser als das, was der Transhumanismus zu bieten hat, irgendwann zu hoffen, aus einem Kälteschlaf aufzuwachen. Dass wir Christen unsere Hoffnung auf den endgültigen Sieg über den Tod, dass wir unsere Hoffnung auf Christus setzen, bedeutet ja nicht, dass wir nicht gegen die Dinge, die unser Leben schwer machen, die unser Leben traurig machen, dass wir nicht dagegen ankämpfen dürfen. Wir dürfen, und das hat Christus selbst getan, den Schwachen, den Kranken heilen. Jesus hat sogar Tote auferweckt, aber nur er konnte das. Ja. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt in eine Technologiefeindlichkeit übertreten, aber wir müssen diese Dinge sehr, sehr genau beurteilen. Es muss ein Diskurs, eine moralische Diskussion darüber stattfinden. Was können und dürfen wir tun? Wir tun es ja auch, also wir durch technische Hilfsmittel unsere Begrenztheit und unseren Verfall irgendwie zu begrenzen oder aufzuhalten. Also ich habe hier so ein Ding auf und viele von uns auch. Und ich selber lebe ja auch davon, von der Not anderer Menschen. Ich bin Zahntechniker, also ich hoffe, dass die Menschen noch viele, viele Zähne ausfallen werden. Kinder immer weiter naschen. Also ja, also wir müssen doch, wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, aber doch alles durchdenken. So wie die Galater es getan haben, ja, prüfet alles und das Gute behaltet. Bei den geistlichen Dingen. Und wir müssen auch diese Dinge, die unser Leben betreffen, einfach so beurteilen. Aber diese Technologie können wir gerne nutzen zur Stärkung und Wiederherstellung unseres Lebens, solange diese Dinge nicht das Leben eines anderen Menschen benachteiligen oder in Frage stellen. Das müssen wir mal abwägen. Ja? Gott hat es auch getan. Er hat auch Technologie den Menschen zur Verfügung gestellt. Damals im Garten Eden war Gott hat die Menschen rausgeworfen. Was macht er? Er kleidet den Menschen. Er zieht den Fell an. Ja, und er ist dadurch auch schon, es ist ein Gnadenakt. Er reduziert die Strafe des Menschen ein Stückchen, indem er ihn bekleidet, dass er nicht nackt und bloß durch die Welt außerhalb des Gartens gehen muss. Und das können wir eben auch tun. Den Menschen um uns herum, der nackt und bloß ist, bekleiden, dem Kranken helfen, aufrichten und so weiter. Wo der Transhumanismus aber stark abweicht von uns Christen, ist wieder der Punkt in der Ablehnung von der Vorstellung, dass unser Körper, dass der Mensch, so wie er erschaffen ist, gut ist, weil er von Gott erschaffen ist. Das ist ja das Urteil Gottes über den Menschen, als er ihn erschafft. Und er sah, und es war sehr gut. Das lehnt der Transhumanist ab. Nein, er sagt, das ist verbesserungsbedürftig und ich weiß am besten, wo ich das schrauben muss, dass der Mensch so wird, wie er sein soll. Und dass Christus selber einen menschlichen Körper hatte, dass er Mensch wurde wie du und ich, ist, finde ich, auch mit das beste Zeichen, dass wir Menschen gut und vollständig sind, so wie wir sind. So wie du bist, so wie du hier sitzt. Vielleicht hast du Probleme, dich ein bisschen manchmal selber anzunehmen. Und wenn du in den Spiegel schaust, dann sagst du, na, eigentlich wäre ich gerne manchmal ein anderer. Aber dich wollte Gott so, wie du bist. Weil Christus auch Mensch geworden ist und wie ein Mensch, wie du und ich, über diese Welt gegangen ist und die Geschöpflichkeit, die Menschlichkeit angezogen hat. Und hier ist auch wieder der Punkt, wo der Transhumanismus aufbegehrt, weil auch die Geschaffenheit, die er ablehnt, lehnt ja auch die Geschaffenheit in einem bestimmten Geschlecht ab. Das kann dort auch nicht toleriert werden in unserer Zeit. Der Mensch ist eben autonom oder er soll autonom und selbstbestimmt sein, bis hin zum Geschlecht, was man am Tag dann auch dreimal noch ändern kann. Aber was passiert eben hier? Es ist genau das Gleiche wieder wie mit der Schlange. Dem Menschen wird vollkommene Freiheit versprochen und am Ende bekommt der Mensch doch eigentlich vollkommene Sklaverei dafür. Er wird haltlos. Alles, was unser menschliches Leben angenehm und schön macht, wird zerstört. Familie, der Zusammenhalt, die Strukturen, die Gott geschaffen hat, damit auch unser gefallenes Leben funktionieren kann, wird in der Gender-Ideologie zerstört. Und der Mensch wird vollkommen vereinzelt und wird dadurch umso leichter abhängig und führbar gemacht. Auch hier betrügt der Teufel den Menschen wieder. Für den Transhumanisten ist der Tod eine inakzeptable Begrenzung seines Lebens, dem er nicht zustimmen kann. Aber schauen wir wieder an dieser Stelle auch auf Christus, als er im Garten Gethsemane war und wusste, was ihm bevorsteht. Und er wusste, in wenigen Stunden werde ich hingerichtet werden und sterben. Und Christus ging es genauso wie jeden Menschen von uns. Wir haben alle Angst vor dem Sterben, vor dem Tod. Das ist nichts Schönes. Wir sehen uns da, denke ich, nicht unbedingt danach. Obwohl, für manchmal kann eben auch Sterben Gewinn sein. Und so sieht es auch am Ende Christus, als er dort im Garten Gethsemane ist, da ringt er. Wir lesen also, dass Schweißtropfen, so große Blutstropfen ihm runterfallen und er sagt zu ihm, zu seinem Vater, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Auch Christus macht diesen Schmerz, den du und ich als Mensch erleben, im Sterben, in der Todesangst, macht er durch. Aber er lässt sich nicht überwältigen davon. Er lässt sich nicht davon überwältigen und sagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das ist das Wesentliche für uns. Wir haben Gottes Geist und haben mit Gottes Geist die Möglichkeit, den Willen des Vaters an uns geschehen zu lassen. Auch wenn uns das in manchen Dingen manchmal nicht gefällt, es nicht schön ist. Und doch wissen wir, es gibt einen guten Ausgang. Es gibt einen guten Ausgang, weil Christus auferstanden ist. Der Transhumanismus reißt also die Verheißung auf ein ewiges Leben an sich. Unsterblichkeit wird zu einer Ware, die jeder Mensch anstrebt und doch nie ausgehändigt bekommt. Die bloße Verlängerung unseres Lebens ist nicht die Art von Unsterblichkeit, nach der wir uns sehnen. Vielmehr ist die Hoffnung der Christen das ewige Leben infolge des Eintritts in Gottes Reich. Ja, wir erwarten eine reale körperliche Auferstehung, doch es ist eine Auferstehung, die als unverdientes Geschenk aus der Hand eines geliebten Gottes kommt. Und ich denke, es ist eine schreckliche Vorstellung, in alle Ewigkeit in unserem unerlösten Selbst gefangen zu sein. Und es gibt eine Bezeichnung für diesen Zustand oder für diesen Ort, dieses Unerlöste. Es nennt sich Hölle. Das ist das, was in diesen Einfrierdingern passiert. Ja, wir erwarten eine reale körperliche Auferstehung. Das ist eine Auferstehung, die als ein unverdientes Geschenk aus der Hand eines liebenden Gottes uns gegeben wird. Es ist nichts, was du dir erkaufen kannst. Es ist ein Geschenk, das aus Gottes Hand kommt. Und das ist eine Verheißung, deren Erfüllung keine Technologie auch nur vortäuschen kann. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass wir deine Geschöpfe sind und dass wir Vater zu dir sagen dürfen, dass wir wissen dürfen, du hast uns gemacht und du bist nicht irgendein ferner Gott, der uns irgendwann gemacht hat und uns selbst überlässt, sondern du hast dich nach uns gesehnt, du bist uns nachgegangen. Du hast dich zu uns Menschen erniedrigt, damit wir deine Liebe und deine Größe verstehen können. Du bist einer von uns geworden und hast unter uns Menschen gelebt in Jesus Christus. Und wir konnten verstehen, was es heißt, einen liebenden Vater zu haben, der alles gibt, der das Wertvollste gibt, was er hat, damit wir leben können. Und so stehen wir vor dir mit leeren Händen und wollen doch diese wunderbare Gabe des ewigen Lebens schätzen. Wir wollen dieses Leben, was du uns hier auf dieser Erde schon gibst, schätzen als ein Geschenk von dir, das du wunderbar gemacht hast, dass wir wunderbar gemacht sind. Und wir freuen uns darauf, einmal in deiner Herrlichkeit zu sein, mit Jesus Christus. Dass das, was wir hier gesehen, beziehungsweise was wir hier erhofft haben, dass wir das dann sehen werden. Und dass dann jede Träne, jede Traurigkeit weggewischt sein wird. Dass der Tod nicht mehr sein wird. Und dass wir in die Wohnung einziehen werden, die du für uns bereitet hast. Wir freuen uns auf diese Zeit, auf diese Ewigkeit, wo der letzte Feind, der Tod, besiegt ist. Wir können uns das nicht vorstellen, weil der Tod für uns so gegenwärtig ist, so machtvoll. Aber dein Auferstehen zu Ostern, das zeigt uns, du hast Macht über den Tod und du hast Macht über das Leben und du hast auch Macht über mein kleines Leben. Hab Dank dafür. Amen.